Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns die Ohren öffnest, die Herzen öffnest, damit wir hören können auf das, was du uns zu sagen hast in deinem Wort. Danke, dass wir dich sehen dürfen als einen Heiland, der es liebt, gnädig zu sein. Danke, dass du uns erneuern willst und erfrischen willst durch dein Wort. Dir sei die Ehre. Amen. Heute brauchen wir die Bibel. Wer keine dabei hat, bitte holt euch eine. Wir werden ein paar wenige Verse aus dem Buch Hosea lesen. Und es wäre gut, wenn ihr die Bibel vor euch hättet, weil das ist die Gliederung für die Predigt. Und wir werden Vers für Vers durchgehen. Und ich denke, ihr werdet mehr mit heimnehmen. Ich sage gleich noch die Seite an, wo es steht. Das ist die Seite 940. Wo wir hinterher den Text lesen werden. Es ist der Prophet Hosea. Er kommt nach dem Prophet Daniel. Also Psalmen, dann kommt irgendwann Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und dann der Hosea. Bevor wir den Text lesen, möchte ich nur einige Gedanken sagen zu der Predigt heute. Wenn ich meinen Großvater besucht habe als kleiner Bub und gedacht habe, ich bin ja schon groß, dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, ein Kehl wie ein Boom, ein Kerl wie ein Baum. Und dann war ich stolz und habe mich gefreut. Und dann fügte er so hinzu, scherzend, ein Boom wie ein Worbelstruck, ein Baum wie ein Waldbeerstrauch oder Blaubeerstrauch. Und dann war der Stolz wieder weg. Gott vergleicht Menschen, die mit ihm leben, in seinem Wort oft mit Bäumen. Und er sagt nicht ein Baum wie ein Waldbeerstrauch, sondern er meint richtige Bäume. Vor einiger Zeit, Ende Mai, Anfang Juni, haben wir in der Familienandacht am Tisch in dem Buch von Watchman Nee, Tisch in der Wüste, ein paar Verse gelesen aus dem Propheten Hosea und einige Gedanken dazu. Und die haben mich sehr bewegt. Es sind Gedanken, die uns zeigen, wie Gott Menschen wiederherstellt, wie Gott Menschen erneuert. Menschen, die zu ihm kommen und Buße tun, den schenkt er Vergebung und Erneuerung, Wiederherstellung. Das ist etwas Fantastisches. Wir denken immer, Gott ist wie so ein Waschautomat. Ich habe mich beschmutzt mit Sünde, dann ziehe ich das Hemd aus, stecke es in die Waschmaschine, hol's raus und ziehe es wieder an und gehe meiner Wege. Aber Gott will viel, viel mehr sein. Und das kommt in dem Hosea Kapitel 14 deutlich zum Ausdruck. Das hat mich so begeistert, dass ich euch einige Gedanken davon weitergeben möchte. Mich hat jemand letzte Woche darauf hingewiesen und hat gesagt, du solltest vielleicht rausstellen, ob dieser Abschnitt gemeint ist für Menschen, die sich das erste Mal zu Herrn Jesus wenden und sagen, ich möchte mit dir leben, die das Wunder der Wiedergeburt erleben, oder für Menschen, die schon mit ihm leben und Sünde in ihrem Leben erleben. Ich habe darüber die ganze Woche nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, es gilt für beide. Sicher stellt Gott, wenn wir das erste Mal zu ihm kommen und sagen, ich habe ein Leben, das ist eigentlich vermurkst und ich möchte nochmal neu anfangen, dann geschieht eine gewaltige Wiederherstellung. Dann sagt Gott, du darfst von vorne anfangen und ich will dein Leben erfüllen. Und wenn du unterwegs bist mit Gott in einem so wiederhergestellten und erfüllten Leben, dann wirst du erleben, man fällt schon mal. Wir leben in dieser Welt und es geschieht Sünde in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben. Und dann wird die Beziehung zu Gott gestört. Und auch dann darfst du erleben, Gott stellt wieder her. Gott nimmt nicht nur Fleckenwasser. Kennt ihr das? Meine Mutter hatte das früher. Das tat man so auf den Lappen. Das war irgendwie so ein bisschen so wie Benzin. Und dann rieb sie über den Flecken und dann war der Fleck weg. Aber das Restkleid, der war noch dreckig. Da war noch der Schweiß drin. Aber man konnte noch mal damit in die Schule gehen, ohne sich zu blamieren. Nein, so repariert Gott dein und mein Leben nicht. Er will es wieder ganz herstellen. Er will was Neues machen. Er will, dass du ein Kerl wie ein Baum wirst. Und davon spricht unser Text. Wir wollen gemeinsam Hosea 14 aufschlagen. Das ist auf der Seite 940 in den Gemeindebibeln. Habe ich es richtig gesagt? Steht's da? Hosea 14 von Vers 2 bis Vers 10. Diese 8 Verse wollen wir gemeinsam lesen und auch wieder immer darauf zurückkommen und danach uns Gedanken machen. Da heißt es: Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Dinge, die uns allen passieren, ne? Nehmt Worte mit euch und kehrt um zu dem Herrn. Sprecht: Vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen, denn bei dir findet die verwaiste Barmherzigkeit. Und dann sagt Gott weiter: Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich will für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Schösslinge sollen sich ausbreiten. Es soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Die unter seinem Schatten wohnen, sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie der Weinstock und so berühmt werden wie der Wein des Libanon. Ephraim wird sagen: Was soll ich künftig noch mit Götzen zu schaffen haben? Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie eine grünende Zypresse. Es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Wer ist so weise, dass er das einsehe, und so klug, dass er das versteht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Soweit Gottes Wort. Wir wollen diesen Text einteilen in 3 Abschnitte. Den ersten Abschnitt, die Verse 2 bis 4, handeln davon, dass Menschen umkehren zu Gott, Buße tun. Die Verse 5 bis 8 reden davon, wie Gott Menschen, die das tun, wiederherstellt. Und die Verse 8 bis 10 zeigen, wie sie dann leben, welchen Ausblick, welche Zukunft sie haben. Fangen wir mit der Buße an. Die Verse 2 bis 4. Das Erste, was unser Text sagt, ist: Dieser Text ist gerichtet an Israel, das damalige Volk Gottes. Das Volk, was Gott gehörte, sein Eigentum war. Heute würden wir sagen, wenn wir es auf uns übertragen, es ist die Gemeinde oder die Kinder Gottes. Und ich denke, es ist legitim, diesen Text auch auf uns zu übertragen, denn es gibt Parallelen. Israel war in Sünde gefallen. Die Beziehung zu Gott war gestört. Das erlebt auch du und ich in unserem Leben. Vielleicht hast du noch nie eine Beziehung zu Gott erlebt und Gott zeigt dir in diesem Text, wie er sich die Beziehung zu sich vorstellt, welche Folgen das in deinem Leben hat. Vielleicht bist du aber auch jemand, der eine Beziehung zu Gott hat und sie ist momentan gestört. Gestört durch Versagen, gestört durch Sünde, gestört durch Zufallkommen. Gottes Wort sagt, alles, was über Israel oder was in den alten Schriften geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Wer das nachlesen möchte, Römer 15 steht es in Vers 4. Und es ist gut, wenn du bereit bist, diesen Text heute Morgen auf dein Leben anzuwenden. Menschen fallen, die Beziehung wird zu ihm, zu Gott gestört, unterbrochen. Aber es ist sein Wunsch, dass du wieder hergestellt wirst, dass du wieder ungetrübte Beziehung zu ihm leben kannst. Vielleicht ist dein und mein Bild von der Wiederherstellung durch Gott ein etwas anderes als das, was Gott uns in diesem Text vorstellt. Aber wir dürfen es korrigieren und dürfen erleben, welche Qualität er uns schenken will. Vielleicht denkst du an Wiederherstellung, an die gute Tasse, die du von der Oma geerbt hast. 6 Stück stehen noch im Schrank und dieses Service wird nur herausgeholt, wenn hoher Besuch kommt oder an Weihnachten. Und beim letzten Mal spülen ist eine Tasse angeschlagen und der Henkel ist ab. Dann gehst du zu dem Mann im Haus und sagst, kannst du das reparieren? Und wir Männer als gute Heimwerker haben natürlich Sekundenkleber im Schrank. Den nehmen wir raus, öffnen, kleben, setzen es ganz sauber wieder an. Zum Glück ist kein Splitter abgesprungen und die Tasse sieht wieder richtig gut aus. Du ziehst am Henkel und er hält wirklich. Funktion wiederhergestellt. Du gehst zu deiner Frau und erwartest ein Strahlen. Sie sagt, danke Schatz, sieht ganz gut aus. Aber die Freude in ihrem Gesicht, die du erwartet hast, ist nicht da. Warum? Die Tasse ist zwar wieder funktionsfähig und wiederhergestellt, aber sie ist zweite Wahl. Sie wird genommen, in den Schrank gestellt, aber nicht vorne in die erste Reihe, sondern ganz hinten in die Ecke. Wenn 5 Mann am Tisch sitzen, werden 5 Tassen auf den Tisch getan, die intakt sind, die neu sind. Und nur diese Tasse wird rausgeholt, wenn 6 Mann am Tisch sind. Und dann nimmt sie auch die Mutter und gibt sie nicht den Gästen. Sie ist zwar wieder hergestellt, aber sie ist doch nicht neu. Sie ist nicht so wie die anderen. So ist es bei Gott nicht. Wenn Gott dich wiederherstellt, dann bist du nicht zweite Wahl. Dann bist du nicht nur bis in die zweite Reihe geholt worden, sondern Gott holt dich ganz in seine Nähe. Er stellt dich wieder her. Und das Gewaltige ist, der Wiederhergestellte übertrifft die Qualität des Alten. Weil er hat Berührungen mit Gott gehabt. Gott hat in seiner Liebe und in seinem Heil an ihm gewirkt. Er ist besser wie der Originalzustand. Ich will dir eine Fantasiegeschichte erzählen. Es ist nicht meine Art, Fantasiegeschichten zu erzählen, aber vielleicht wird es dann ein bisschen deutlicher, wie Gott in deinem Leben wirken möchte. Stell dir vor, du hast einen Unfall. Ich weiß nicht, was du für ein Auto fährst, aber ich fahre einen alten Polo. 6 Jahre ist er alt. Man dotzt an. Und dann gehst du in eine Werkstatt deines Vertrauens und sagst, hey, Meister, wie sieht's aus? Kannst du es reparieren? Ja, sagt er, lass mir eine Woche hier. Und nach der einen Woche kommst du dann wieder in die Werkstatt und der Meister kommt dir entgegen mit einem Schlüssel, da sagst du, hey, meiner sah ein bisschen anders aus. Und dann nimmt er dich mit zu deinem Auto und du denkst, das darf doch nicht wahr sein. Ist das Auto, was ich ihm hier gelassen habe? Und dann fängt der Meister an zu erklären. Also, als ich die kaputten Kotflügel runtergeschnitten habe und die Front demontiert habe, da habe ich so an sie denken müssen und habe gedacht, Eigentlich ist der kleine Motor in dem Auto für sie viel zu schwach. Da haben sie viel zu wenig Freude am Fahren. Ich hatte noch einen neuen Motor im Regal, so einen Achtzylinder. Der hat gut 500 PS und ich habe gedacht, damit werden sie richtig Freude haben. Ich habe ihn eingebaut. Natürlich musste ich das Getriebe und die Achsen noch wechseln, die Räder selbstverständlich auch, dass das passte. Und dann habe ich gemerkt, die Bodengruppe ist viel zu schwach für diesen starken Motor. Also Karosserie ganz runtergeschnitten, neue Bodengruppe gemacht, Gitterrohrrahmen eingesetzt. Und dann habe ich gedacht, die Aerodynamik von so einem Polo für so ein Auto, das passt irgendwie nicht. Also habe ich die ganze Karosserie erneuert. Ich habe mal so richtig meine Kunstfertigkeit wirken lassen. Habe alles von Hand neu gefertigt. Ein Prototyp. Schauen's mal, sieht der nicht gut aus? Passt der nicht viel besser zu Ihnen? Natürlich, die alten Sitze sahen irgendwie popelig in dem neuen Auto aus. Also habe ich Ledersitze eingebaut, das Feinste, was ich kriegen konnte. Der Himmel ist jetzt auch nicht aus normalem Stoff, sondern Velourleder und die ganzen Anzeigen sind digital. Ich hoffe, Sie haben viel Freude daran. Das Einzige, was alt geblieben ist an Ihrem Auto, ist die Fahrgestellnummer. Und da ich weiß, dass Sie die Reparatur eh nicht bezahlen können, habe ich gedacht, ich schenke sie Ihnen. Tun Sie mir einen Gefallen, Helverkus. Fahren Sie viel mit dem neuen Wagen. Und wo Sie hinkommen, empfehlen Sie bitte meine Werkstatt. Das ist das, was Gott an Menschen tut, die sich in Buße an ihn wenden. Ich denke, diese Geschichte zeigt etwas von dem, was Gott in unserem Leben tut. Was ist notwendig, damit Gott sein Werk in dir und mir beginnen kann? Unser Vers sagt, kehr um zu Gott, begib dich in seine Werkstatt, gib die Schlüssel ab und lass ihn wirken. In Vers 3 heißt es, nehmt Worte mit euch und kehrt um, sprecht. Und dann gibt Gott uns ein Mustergebet für Buße. Damit wir nichts falsch machen, wenn wir in seine Werkstatt kommen, ist Gott so gnädig und sagt, ich sag euch mal, wie ihr zu mir kommen sollt. Das ist genauso ein Mustergebet wie das Vaterunser, was uns viel zeigt von dem, wie Gott denkt, wenn wir zu ihm kommen. Da heißt es, vergib alle Schuld. Vergib die Schuld, das möchte Gott von dir hören. Trau dich zu ihm zu gehen und zu sagen, ich habe eine Beule in meinem Leben. Mein Lebensauto funktioniert so nicht mehr. Ich bin schuldig. Das fällt uns sicher sehr schwer. Aber Gott sagt, wenn es dir so schwer fällt, dann erinnere mich daran, dass das ein Opfer für dich ist. Du darfst sagen, es fällt mir schwer. Gott hört das gerne. Sag, nimm das Opfer meiner Lippen an. Ich bin schuldig. Gott möchte das hören. Gott ist ein eigenartiger Werkstattmeister. Vielleicht bist du es nicht gewohnt, so etwas zu sagen. Aber Gott sagt, sag es ruhig. Und dann heißt es in Vers 4 weiter, Assyrien wird uns nicht retten. Und wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr Götter nennen. Was bedeutet das? Gott sagt, lass alle Entschuldigungen. Wenn du eine Beule an dein Auto gefahren hast und du musst vor deiner Frau erscheinen und dich erklären, dann sagst du nicht, du, ich habe Mist gebaut, ich habe eine Beule rangefahren. Du sagst, ja, da ist eine Katze gekommen oder da hat mich was abgelenkt oder der Teerbelag war nicht ganz griffig. Und deshalb, Gott sagt, lass die Entschuldigungen. Such nicht nach Entschuldigungen. Gestehe ein Bring nicht Assyrien ins Spiel. Das waren starke Verbündete für Israel. Versuch nicht, irgendeine andere Lösung zu finden. Vertraue auch nicht auf das Werk deiner Hände und sag, vielleicht könnte man da noch was retten, aber Gott, mit deiner Hilfe würde das leichter gehen. Lass das alles weg. Reite auch nicht auf Rössern. Vertrau nicht auf deine Stärke, auf das, was du hast. Sondern, und jetzt kommt der schönste Abschnitt in diesem Bußgebet, sondern besinne dich darauf, dass vor Gott, wie heißt es in Vers 4 zum Schluss, der Verwaiste Barmherzigkeit findet. Wisst ihr, im alten Orient, in der alten Zeit, waren Waise und Witwen Menschen, die mittellos waren, die keine Barmherzigkeit zu erwarten hatten. Und Gott sagt, derer werde ich mich annehmen. Wer hier auf dieser Erde nichts zu erwarten hat, der darf auf meine Barmherzigkeit hoffen. Mach dich zu so einem. Zähl dich zu den Leuten und sag, ich weiß nicht weiter. Ich komme mit dieser Schuld nicht klar. Ich komme nicht klar mit meinem verbeulten Leben. Ich komme zu dir und erwarte von dir Barmherzigkeit. Wenn du dich so an unseren großen Werkstattmeister im Himmel wendest, an unseren Gott, dann beginnt er mit einer Reparatur mit unglaublichen Folgen für dich und für die Menschen um dich herum. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Abschnitt, zu dem, wie Gott wiederherstellen will. Und dieser Abschnitt ist auch wieder in zwei Unterabschnitte unterteilt. Einmal, oder drei Unterabschnitte. Einmal berichtet Hosea davon, was Gott tut. Gott tut einfach was. Und dann berichtet er davon, was dieses Tun Gottes in deinem Leben für Wirkungen hat. Und dann kommt der dritte Abschnitt. Diese Wirkungen, die Gottes Handeln in deinem Leben hat, hat Folgen für deine Nachbarschaft, für deine Umwelt, für die, die mit dir zusammenkommen. Also erstmal Gott handelt, dann wirkt es an dir und dann wirkt es an Dritten. Was tut Gott? In Vers 5 heißt es, ich will heilen. Und dann lesen wir weiter, gerne will ich sie lieben. Und das Dritte, mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Drei Dinge, die Gott tut. Er heilt, er liebt und der Zorn wendet sich ab. Der Zorn wendet sich ab, da steht ein kleines Denn vor. Also ist das die Begründung, warum er lieben und heilen kann. Und das kommt als erstes. Wie wendet Gottes Zorn sich ab von Menschen, die gefallen sind? Wir wissen es. Der Herr Jesus hat diesen Zorn auf sich gelenkt. Ich finde es so schön, dass hier das Wort abgewendet steht. Gott schaut auf einen Menschen, der sündigt, der gefallen ist. Und Gott ist in seinem Wesen Heil, Liebe und Gerechtigkeit. Alles drei trifft diesen Menschen. Und ein Teil, der mit der Gerechtigkeit zu tun hat, dem Zorn, der wendet sich ab. Zack. Verfehlt sein Ziel und trifft jemanden anderes. Nämlich den Herrn Jesus. Deshalb ist er am Kreuz gestorben. Gottes Zorn ist auf ihn abgewendet. Und jetzt kommen zwei andere Dinge, die den Menschen treffen, der sich in seine Werkstatt begibt. Nämlich Heil und Liebe. Und diese beiden Dinge haben große Wirkungen in dem Leben dieses Menschen. Sie treffen ihn unabgelenkt. Direkt. Und das ist was Wunderbares. Und diese Dinge haben Wirkung. Diese Dinge wirken nicht wie Fleckenwasser, um eben schnell die Sünde wegzuputzen. Diese Dinge wirken nicht wie eine Schnellreparatur. Rufen Sie uns an, 24-Stunden-Service, und dann ist alles gut. Diese Dinge wirken grundlegend. Hosea beginnt diese Worte Gottes mit einem Ich will. Und das hat mich ganz stark erinnert an die Schöpfung. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Da erklärt er auch seinen Willen. Er sagt, es werde Licht und es wird Licht. Wenn Gott seinen Willen erklärt, dann kann keiner ihn zurückhalten. Dann findet Schöpfung statt, Neuschöpfung. Dann wird was ganz Neues hergestellt. Und so auch hier. Gott sagt, ich will heilen. Und in dem Moment beginnt bei dem, der sich in Buße an ihn wendet, Heilung. Die ist nicht direkt fertig, aber sie beginnt. Vielleicht grundsätzlich im ganzen Leben, vielleicht aber auch, wenn du schon sein Kind bist, in einem Teilbereich, der noch so wund liegt. Und du erfährst in diesem Bereich Gottes Handeln. Wenn Gott sagt, ich will lieben, kannst du dir sicher sein, in dem Moment trifft dich Gottes Liebe. Und ich kann dir eine Empfehlung machen. Hol dein Lebensauto nicht zu früh aus der Werkstatt ab. Lass Gott wirken. Lass sein Heil und seine Liebe jeden Bereich deines Lebens heilen. Ich weiß von meinem Leben, dass es Bereiche gibt, die noch sein Heil nötig haben, wo Gott noch nicht zum Ende gekommen ist mit seinem Werk in mir. Aber er wirkt noch. Immer wieder legt er seinen Finger darauf und sagt, du bist da gefallen. Und ich möchte nicht einer sein, der sagt, das geht dich nichts an, sondern ich möchte mich an ihn wenden und sagen, bei dir findet der fällt Barmherzigkeit, die Verwaiste findet Barmherzigkeit. Und darauf vertraue ich. Gott wirkt. Er wendet seinen Zorn ab und richtet seinen Sohn für dich, damit sein Heil und seine Liebe in deinem Leben wirken kann und Wirkung entfalten kann, damit du ein Kerl wirst wie ein Baum. Davon sprechen die Verse 6 und 7. Wie wird der, an dem Gott wirkt? Was geschieht da? Als erstes sagt Gott, ich will für dich sein wie der Tau. Tau bedeutet dir vielleicht nicht viel in unserem regenreichen Deutschland. Wir haben viel Regen und deshalb auch das grünste Grün. Aber wenn Gott im Orient von Tau redet, dann haben die Leute begriffen, hier geht es um Lebensgrundlage, um lebenswichtige Feuchtigkeit. Es regnet nicht oft und der Tau der Nacht benetzt die Pflanzen und lässt sie blühen. Da heißt es, Der sich an Gott wendet, soll blühen wie eine Lilie. Ist es wahr? Lilien sind in der Bibel ein Bild für Schönheit. Wenn Gott oder wenn der Herr Jesus den Menschen erklären wollte, was Schönheit ist, dann hat er die Lilien herangezogen und hat gesagt, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht bekleidet wie eine von denen. Und du bist viel mehr. Ist das wirklich wahr? Wir reden doch über Buße und Wiederherstellung. Und Gott redet über Schönheit. Merkt ihr, er repariert nicht nur billig, damit du funktionierst. Das macht er auch. Aber er schenkt Schönheit. Er versorgt dich, dass du aufblühen kannst. Er schenkt dir sein Wort, was Kraft gibt, am Morgen, in der Stille. Und du wirst aufblühen wie die Lilie. Schönheit ist vergänglich, heißt es auf dieser Erde. Und Lilien verblühen auch und sind schwach. Deshalb sagt Hosea, wir müssen noch was dazufügen. Und durch Hosea sagt Gott, es soll blühen wie eine Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Jetzt sagst du, der Libanon ist doch ein Land. Was soll das an Wurzeln schlagen? Aber der Libanon ist ein Synonym für einen Baum. Wer weiß, welcher Baum für den Libanon steht? Die Zeder, genau. Ein starker Baum. Ein Baum, der ein sehr gutes, tragfähiges Holz abgibt. Wind erprobt. Der Libanon war berühmt für seine Zedern. Und diese Bäume haben tiefe, feste Wurzeln. Gott sagt, wenn ich dich wieder herrichte, schenke ich dir Schönheit. Aber nicht nur Schönheit, die schnell vergeht, sondern auch Festigkeit. Du darfst Wurzeln schlagen. Wurzeln schlagen in mir. Auf dem Felsen, von dem wir eben gesungen haben. Der Fels, der ewig bleibt. Wenn du so Wurzeln geschlagen hast, fest gegründet, dann bist du nicht nur standhaft, sondern du bist auch gut versorgt, weil du Nahrung ziehen kannst aus Gott. Wer weiß, was passiert, wenn eine Pflanze ordentlich Nahrung kriegt? Sie wächst, sie treibt Äste. Oh, mein Pflaumenbaum treibt Wasserschosser. Ich muss sie jedes Jahr wegschneiden und sie tragen keine Frucht. Aber hier ist von Schösslingen die Rede, von Fruchtholz, was sich ausbreitet. Der Baum wird grün. Und wieder sagt Gott, jetzt funktioniert der Baum, aber das reicht noch nicht. Er redet wieder von Schönheit. Denk an die Tasse. Die Tasse funktioniert wieder, wenn der Henkel angeklebt ist. Aber Gott sagt, ich möchte mehr. Ich möchte Schönheit. Und wenn du liest, dann heißt es, dieser Baum soll so schön werden wie ein Ölbaum. Der Ölbaum war in Israel der Inbegriff von Schönheit. Man stellte sich keinen Porsche vor die Tür, sondern einen Ölbaum. Das war Reichtum, das war Fettigkeit, das war pures Leben. Und das wollte Gott aus Menschen machen, die sich in Buße an ihn wenden. Und dann sagst du, ja, Schönheit kann man verbergen. Da kann man ein Tuch drüber legen und dann sieht's keiner. Die Schönheit kann man im eigenen Haus verstecken. Und Gott sagt, ich will dir eine Schönheit geben, die kannst nicht verstecken. Und er sucht nach einem Bild. Wie kann er dir das erklären? Und er sagt, der Geruch soll so werden wie der Libanon. Zedernholz riecht sehr stark. Ihr kennt Holzdüfte in Parfums. Lieben die Damen und die Herren es, wenn da ein Parfum ist, was nach Sandelholz riecht. Zeder ist ein ähnlicher Geruch. Rasierwasser haben oft eine Zedernote. Bis heute. Und wenn du dich damit einschmierst oder benetzt, dann riecht man das. Wenn ich ein gutes Rasierwasser drauf habe, dann mag eine Frau sagen, der sieht nicht besonders aus, aber riecht gut. Das lässt sich nicht verbergen. Schönheit, die man sieht, kann man verbergen. Aber Geruch, den kannst du nicht verbergen. Geruch dringt nach außen und entfaltet Wirkung. Und damit kommt Gott durch Hosea zum dritten Punkt der Wiederherstellung. Wiederherstellung in deinem Leben soll Wirkung nach außen haben. Es soll sichtbar werden und nützlich werden. Ich bin sehr dankbar für das Zeugnis von der Christel, weil das ist genau das, was Hosea sagt. Wenn Menschen mit solch einem Wiederhergestellten zusammenkommen, dann profitieren sie davon in ihrem Leben. Dann haben sie etwas davon. Christel hat erzählt, dass diese eine Frau gesagt hat, wenn sie in meiner Nähe sind, geht's mir gut. Schauen wir mal, was Hosea sagt. Die unter seinem Schirm oder unter seinem Schatten wohnenden, und da ist die Zeder gemeint, die wiederhergestellt ist, sollen wiederum Getreide tragen oder hervorbringen und blühen wie der Weinstock und so berühmt werden wie der Wein des Libanon. Menschen, die mit einem Menschen zusammenkommen, an dem Gottes Heil und seine Liebe gewirkt hat, tragen plötzlich wieder Frucht. Getreide ist da und Getreide ist Grundnahrungsmittel. Menschen, die mit so einem Menschen zusammenkommen, erfahren Versorgung. Ihr Leben wird zur Funktion kommen. Hier steht wiederum, die waren vielleicht verdorrt, hatten vielleicht auch schon erlebt, dass Gott für sie da ist, gehörten vielleicht auch zum Volk Gottes, aber sind so in die Dürre, die geistliche Dürre gegangen. Und jetzt sagt Gott, wenn du als Wiederhergestellter, an dem meine Liebe und mein Heil gewirkt hat, mit solchen Menschen zusammenkommst, dann werden sie wieder Getreide tragen. Sie werden Nahrung bekommen. Und Gott bleibt wieder nicht bei Funktion stehen, sondern fügt Schönheit hinzu. Dafür steht die Weinblüte. Der Wein blüht. Hoffnung ist da. Hoffnung auf einen guten Wein. Ein guter Wein, der ein Sinnbild ist für echte Freude. Denken wir an die Hochzeit zu Kana. Und wenn dieser Wein geerntet wird, dann wird man feststellen, es ist nicht irgendein Landwein, nicht irgendein Qualitätswein. Nein, es ist ein berühmter Wein, ein Wein, von dem man spricht, ein Wein, den man haben will, für den man viel Geld gibt. Und Gott sagt, so wird die Freude von Menschen sein, die mit jemandem zusammenkommen, an dem ich mein Werk tun konnte. Ist das nicht gewaltig? Ich habe mich gefragt, haben die Leute in Marquardtstein, wo ich wohne, etwas von mir? Gibt es in der Nachbarschaft Menschen, an denen ich erleben darf, wie Gott durch mich in ihrem Leben wirkt? Gibt es Menschen, die froh sind, dass ich neben ihnen wohne? Oder sagen die Leute, wäre der Preis doch daheim geblieben? Versteht ihr? Prüf dich. Wirkt Gott durch dein Leben an Dritten? Bist du so ein Segen für deine Umwelt? Bist du so ein Kerl wie ein Baum, unter dessen Schatten andere gedeihen können? Oder bist du ein Baum, unter dessen Krone nichts anderes mehr wächst? Das gibt's auch. Hier ist ein Baum gemeint, unter dessen Zweigen andere sich wohlfühlen. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese Wirkung haben. In dem vorletzten Vers, in Vers 9, kommt noch etwas Wunderschönes zum Ausdruck. Die Verse 9 und 10 sind dem gewidmet, wie der Wiederhergestellte lebt, welche Qualität sein Leben hat. Und in der Schlachterübersetzung wird es sehr schön dargestellt. Da sind drei Bindestriche. Dieser Vers 9 zeigt, dass Menschen, wo Gott die Beziehung wiederhergestellt hat, wo Gott geheilt hat, Menschen sind, die mit ihm Kontakt haben, die mit ihm Konversation üben, Gedankenaustausch, mit Gott reden. Und der Vers 9 ist ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Wiederhergestellten. Ephraim, ein Synonym für Israel, spricht: Was soll ich künftig noch mit Götzen? Israel hatte seine Hilfe lange Zeit von Götzen erwartet und war nicht geheilt worden. Und jetzt tritt es im Gespräch an Gott und sagt: Wofür brauche ich die noch? Gibt es ein größeres Lob für unseren Gott? Was brauche ich außer dir? Israel sagt mit diesem Satz: Du bist der Größte. Du bist mein Ein und Alles. Nur auf dich vertraue ich. Nur auf dir bin ich gegründet. Nur von dir kommt meine Kraft und meine Grünheit. Es kommt ein Gedankenstrich und Gott antwortet auf dieses Lobgebet und sagt: Ich habe Israel gehört oder den, der wiederhergestellt worden ist, gehört. Und ich habe auf ihn geblickt. Ist das nicht schön? Derjenige, der so einen Umgang mit Gott hat, steht unter Beobachtung Gottes. Warum? Will Gott ihn kontrollieren? Nein, Gott überlegt sich weiter, wie könnte ich meine Liebe und mein Heil in dem Leben wirksam sein lassen. Dann redet wieder Israel und sagt: Ich bin wie eine grünende Zypresse. Israel lobt das Werk Gottes an ihm. Lobst du Gottes Werk an dir auch? Hast du ihm schon einmal Danke gesagt, dass es dir so gut geht, dass es dir geistlich gut geht, dass du merkst, du bekommst Kraft von ihm, du verwelkst nicht, du verdorst nicht, sondern seine Liebe und sein Heil schenken dir Kraft für jeden Tag? Gott antwortet darauf und sagt: Es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Er stellt Frucht in Aussicht und sagt: Diese Frucht schenke ich dir, damit ich an dir gepriesen werde. Menschen, die erlebt haben, dass Gott sie gesund macht an der Seele, am Herzen, die erlebt haben, er heilt meine Beziehung zu ihm, sind Menschen, die im Gespräch mit Gott leben, im Gebet zu ihm und kriegen daraus ihre Kraft und ihre Frucht. Im letzten Vers fragt Gott: Hast du es kapiert? Hast du begriffen, was ich dir sagen möchte? Gott darf so fragen. Nimm dir ein wenig Zeit zu antworten. Hast du verstanden, dass Gott dein Leben nicht nur billig reparieren will, nicht nur die Beule notdürftig ausbeulen will und nur mit Spraydose lackieren will? Hast du verstanden, dass er Heil hat für dein Leben, dass er dich liebt und an deinem Leben zu Werke gehen möchte? Dann, wenn du das bejahst, kommt noch das letzte Schmankerl. Gott ist nicht nur eine Reparaturwerkstatt, die das Auto intakt macht, sondern er teert auch noch die Straße. Hier ist von dem Weg die Rede, von dem gerechten, richtigen Weg, den er dir gibt, dass du darauf wandeln kannst, dass du ans Ziel kommst, an das Ziel, was Gott für dich bereitet hat. Wenn du von ihm wiederhergestellt wirst, wenn du ihn hast wirken lassen in deinem Leben, dann kannst du auf seinen Wegen gehen. Versuch es nicht mit einem alten, kaputten Lebensauto. Da steht hier, die kommen zu Fall. Gott hat einen Weg, wohin er dich führen will. Ein Ziel, das er vorbereitet hat. Und wir dürfen sicher sein, dort werden wir ankommen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was mich an diesem Text bewegt hat. Menschen fallen in Sünde. Ob Menschen, die schon mit Gott leben, oder solche, die ihn noch gar nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Wenn diese Menschen sich an Gott wenden, dann wendet sich sein Zorn auf seinen Sohn. Und er lässt Liebe und Heil in unserem Leben wirksam werden, wenn wir unsere Schuld eingestehen, wenn wir allein auf seine Barmherzigkeit vertrauen. Sein Liebes- und Heilshandeln ist kein billiges Flickwerk, ist nicht eine Schnellreinigung für unsere Herzen, sondern eine lebensverändernde Kraft. Wenn diese Kraft in deinem und meinem Leben wirken, dann werden wir Bäume wie die Zeder und nicht wie der Blaubeerstrauch. Und wir haben Wirkungen für die Menschen um uns herum. Sie werden versorgt und sie werden Freude in ihrem Leben von einzigartiger Qualität erleben. Wenn wir uns wiederherstellen lassen von unserem Gott, werden wir in dieser gesegneten Gemeinschaft des Gebets mit ihm leben. Wir werden reden und er wird antworten. Er wird reden und wir werden antworten. Er wird einen Weg für unser Leben haben, auf dem wir ans Ziel kommen, seinen Weg. Ich wünsche euch Gottes Heilshandeln, sein Liebeshandeln in eurem Leben und dass ihr ein Kehl wie ein Baum werdet. Amen.